So, liebe Leute, willkommen, das ist Tischlein Deckig 182 und wie ihr wisst aus Erfahrung, bin ich, Simon, der geilste Macker, der überhaupt unterm Himmel lebt oder der überhaupt vorstellbar ist und jemals seinen Fuß auf diese Erde setzen wird. Und warum ich mir da so sicher bin? Nun, weil ich viel Material habe. Oh ja. Tja, es ist mir auch ein bisschen peinlich, wenn man so reich ist, aber es hängt eben an einem dran. Ja, was soll ich machen? Das ist meine Identität. Das ist alles auch sehr lustvoll und ich werde doch jetzt nicht alles Lustvolle von mir wegschieben, sondern jetzt den Vorteil mitnehmen, der mir erwächst aus meinem Material. Und ja, ich konnte es einfach gar nicht glauben, als ich davor auf dem Sofa lag und ein bisschen geschwächt von dieser Krankheit, aber alles halb so wild. Man braucht es nur, habe ich gedacht, um auch mal wieder aus dem Alltag rauszureißen. Es ist sonst eine Tretmühle, in der man drin ist. Deshalb dieses Kranksein, der Körper, ja, sehnt sich wahrscheinlich auch nach der Andersheit, der Alterität nämlich, wie es bei Simone de Beauvoir heißt. Die Andersheit, die Alterität, welche die Frau für den Mann darstellt. Und wir müssen das aber mal umdrehen. Auch ich bin doch alteriert. Sorry, liebe Leute. Das ist nur gerade witzig, weil ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch diese Konnotation hat, wie auf Spanisch. Estoy alterado. Ja. Alterado, was auch immer das heißt, also jedenfalls gestört oder so, das ist eine Störung im Betriebsablauf. Und ich lag da also so auf dem Sofa, beziehungsweise ich wollte noch sagen, das mit der Krankheit natürlich, das ist etwas, man will alteriert werden. Und ich will einfach auch mal alteriert werden von einer Frau und umgerührt oder ja, jedenfalls, dass ich mir so vorkomme. Ich werde da gestohlen und geraubt und ich kann mich nicht widersetzen oder will nicht, auch wenn ich eigentlich mein Bewusstsein davor wegdrehe und mich davor schütze, das Ganze zu realisieren, was hier eigentlich passiert mit mir in diesem Liebesstrudel. Und ja, ich will einfach da indirekt reaktiv darauf antworten, was der Anspruch meiner Gegenüber dieses Individuums gegenüber ist. Wer das auch sei, die mir da ihre Aufwartung machen will oder mich ansprechen, verwickeln will, einwickeln oder auch auswickeln will, ich bin da ganz arbiträr und nehme alle diese Intentionen mit Gleichmut auf und freue mich einfach über alles, über jede Aktion, die von einer Frau ausgehen könnte und sich auf mich richten könnte, weil es genauso rum sein muss, weil bisher ist es eben andersrum und das kotzt mich an. Ja, ich kann nicht so stark sein, aber ich kämpfe dagegen an in meiner Prosa. Und das meinte ich nur, ich bin da so reich an Material. Da blätterte ich vorher also durch mein Werkbudget mal so grob durch und dachte so, ja, Heide, nein, das sind ja auch schon so 50, 70 Seiten. Und ja, ich finde es lustig vor allem. Es ist ein Feuerwerk, dieses Werk ist nicht ernst zu nehmen auf eine gewisse Weise und vor allem, es ist nicht mit Imperialismus zu verschmelzen. Das wurde mir jetzt klar. Oder wenn, dann ja, steht das in den Sternen. Aber ich muss jetzt vor allem an Imperialismus weiterschreiben. Das habe ich heute auch getan. Ja, bescheinige mir hiermit diese Leistung. Aber ich will es heute nicht vorlesen, euch das vorenthalten, euch deprivieren oder deprimieren, dadurch, dass ihr keine weiteren Einblicke bekommt in das schweinische Treiben in den heiligen Hallen der Firma UPIC. Nein, Leute, sorry, sondern ich will Budget lesen, weil es so krass ist, weil es ja, und weil ich mir das einfach nochmal klar machen wollte, ja, es ist ein gutes Werk und ich muss das auch wieder aufnehmen. Aber es ist nicht das gleiche wie Imperialismus Und ich muss mich jetzt vor allem beim Schreiben auf Imperialismus, auf dieses neue, ganz brandneue Werk konzentrieren. Genau, aber auch bei Budget war es so am Anfang, ist immer so ein Schaffens-, eine Schubkraft und dieses Werk. Ja, sorry, es scheint schon wieder Probleme mit meinem Aufnahmegerät zu geben. Aber wir versuchen es mal, wie es geht. Das ist aber auch blöd, das bricht dann einfach ab wieder die Aufnahme. Ja, was ist das bitte? Scheiß Mikrofon. Wollte mir schon so lange ein neues gönnen und konsumieren. Aber konsumieren wir einfach dieses Werk. Mir ist es wichtig, Leute, ja. Ich will heute kein Feuerwerk zünden, sondern einfach nur sagen, das muss raus, ich muss alles rausschaffen. Und vor allem, warum? Weil ich es mir beweisen wollen, ne? Wollte, oder? Genau. Meine Art würdig zu werden, sagte ich ja. Analog zu Nirvan Porsche. So stehe auch ich, wie wahrscheinlich jedermann, vor diesem grundlegenden Problem dieser Frage. Was könnte dich jemals darin sicher genug machen, dass du dieser Frau oder irgendeiner Frau ein angemessener, würdiger, würdevoller Mann sein kannst? Dignified in English. Und das wäre natürlich hier meine Schrift, Budget. Ich fing es damals an, als ich ja auch so viel zu kiffen anfing, erwähnte ich irgendwie auf Englisch ja, dass sowas hatte, diese Folge Nummer 2, die war halt so krass irgendwie, Save the Lives, Not the Land, nannte ich sie. Und aus diesem Grund also, dass sie meine Eingeweide umrührte, mein eigener Diskurs, ja, rührt mir die Eingeweide um. Auch eine Art Masturbation. Aber das ist eben der Sinn darin. Ne? Ich will auch so viel produzieren und schaffen. Ja, man erkauft sich dadurch auch die Freiheit von der Begierde, ja. Genau, um zu sagen, ich kann mich auch damit unterhalten. Und das ist auch guter Stoff und gutes Material, das hier in mich glitscht, flutscht und gleitet. In meine Ohren dann beim Hören oder beim Lesen nur, weil es ja vorher habe ich wirklich gelacht und es ist ein lustiges Stückchen. Es kommt mir lustig vor, dieses Budget, aber auch völlig, irgendwie auch völlig dumm oder ja, wahrscheinlich, weil ich so viel gekifft habe. Ne? Das Hirn, Hirnschäden sind zurückgeblieben oder sind jedenfalls nicht auszuschließen und die grauen Zellen haben sich verselbstständigt. Oder. Ja, genau, mir kommt so vor, wir als Menschen sind warm und deshalb ist das alles so schmerzhaft, sich zu bewerten, die Gesundheit immer zu fragen, was esse ich und wie muss ich das ideal einplanen, was ich da esse. Weil das ist sowas, das hat auch sowas voll mit der Wollust zu tun, lüstern, deshalb ist es auch so geil manchmal zu essen, aber vor allem, wenn man viel fastet und dann nur merkt, jetzt nochmal, wie ich gestern da ein Sandwich aß im Café und merkte so, ja, tagelang irgendwie nichts Richtiges, überhaupt die letzten Wochen esse ich auch gar nicht mehr richtig, aber nur so Früchte ab und zu und dann so ein Sandwich mit Schinken, denke ich, wow, Alter, geil, ja, also das ist wie wenn das dann das einzige schmackhafte Stück wäre, das es überhaupt gibt auf der Welt. Und es ist aber so schlimm, weil man immer denkt, ja, wie sinkt oder steigt mein Budget jetzt, genau, wenn ich was Gesundes esse, oder nicht so viel esse, auf mich achte, auf meine Linie, auch mein sexuelles Budget, Attraktivität steigt oder sinkt natürlich je nachdem, aber das ist noch nicht mal der grundlegende, der primäre Punkt, sondern das Wichtige ist wirklich mein biologisches Sein, mein Verfügungskapital für die Zukunft, glaube ich, 90 Jahre werden will oder kann, das ist nämlich genau der Punkt, es ist irgendwie immer so ein Kapital, das angespart werden soll, aber eigentlich ist die Gesundheit ja auch was Wichtiges, nur man muss doch nicht so weit vorausplanen und sagen, mit 90 will ich immer noch leben, sondern allein heute sich besser und gesünder oder einfach vitaler zu fühlen, ist es doch gut, auch irgendwie gut zu essen. Und was kann man da essen? Ja, auch fettige Speisen, aber eben nur, wenn es passt oder wenn der Körper sich so darauf eingestellt hat. Das ist es nämlich mit meinem Rhythmus. Da komme ich immer durcheinander. Ich esse eben gern abends viel, aber dann auch mittags natürlich in der Mittagspause, wenn ich mit meinem Kollegen da rausgehe zum Spaziergang und mir dann eine Butterbrezel oder zwei zu genehmigen. Das ist dann manchmal auch mein Frühstück gleichzeitig. Aber das Problem heute war, ich hatte irgendwie Hunger, heute krank gemeldet, eine Pizza bestellt, dann, aber das war zu viel, habe ich dann gemerkt, so früh, gleich nach dem Aufstehen irgendwie, und obwohl es da auch schon eins war natürlich, aber trotzdem irgendwie, das war dann zu viel und boah, das liegt mir den ganzen Tag im Magen. Aber ja, das nur kurz erwähnt, das ist alles Teil des biologischen Materials. Und genau, ich habe aber immer dieses andere Material, dieses literarische, und sage, ja, ich erkaufe mir dadurch die Selbstsicherheit, dass ich vielleicht nicht morgen, aber übermorgen zurück ins Büro gehe und da den ganz gelassenen Schrittes dahin schreiten kann. Oder auch würde mir meine Ex-Freundin schreiben oder ich sie wiedersehen, auch da will ich ja einfach so gelassen sein. Und nicht unter diesem männlichen Druck immer stehen zu denken, der Mann, dem seine Aufgabe ist, ist doch, ne, das ist natürlich hier die schwäbische Grammatik, ne, der ich mich gern bediene, bei der ich mich bediene. Es ist dem seine Aufgabe, also meine Aufgabe als Mann, da gerade zu stehen, zu wissen, was du willst. Und wenn du das weißt, dann wirst du es ja auch wohl machen können oder wollen sollen. Und wenn eine Frau für dich so schmackhaft ist oder wenn du sie schon so lüstern anblickst, dann wirst du ja wohl auch das hinbekommen, da irgendwie diese Schritte oder Züge oder ja, diese Pfeile abzuschießen, diese Feuer, diese flammenden Pfeile. Das ist aber die Frage, ne? Mit der biologischen Außenseite. Das ist ja das, was in Budget dann später reinkommt. Wir wollen heute wirklich vom Anfang lesen, beziehungsweise, ja, das steht halt am Anfang des Dokuments. Ist alles auch nur so krude dahingewürfelt, die verschiedenen Handlungsstränge oder verschiedenen Stränge, sagen wir mal. Von Handlung wird jetzt noch nicht so viel die Rede sein, aber das mit Nirvan Porsche und seinem Lack und seiner Geliebten, das ist ja nämlich genau das, der Lack ist irgendwann ab und mit 80, ja, es geht ja nicht nur ums Aussehen, aber irgendwie du hast auch kein Potenzial mehr für die Zukunft, du bist dann einfach ein alter Mensch. Und ja, es gibt aber noch sehr rüstige Alte, wie bei uns in der DKP. Der eine, der ist 80 und der hält dann noch die ganze Ortsgruppe zusammen mit seiner ehemaligen Freundin auch, die beiden sind, ja, waren früher auch so mit ihren Herzen verbandelt, aber jetzt nur noch so kommunistisch und leiten da die Gruppe. Die beiden sind schon älter, eher so 80, sie ein bisschen jünger, aber jedenfalls sind sie ja so rüstig und bei jeder Demo dabei. Und da kann man sich ja auch noch ins Zeug legen, nur es ist wahrscheinlich nicht mehr das Gefühl wie in der Jugend, das man hat, dass man sich jetzt nochmal frisch verlieben könnte und einfach neu anfangen auch irgendwie. Und ja, der Körper, nicht nur in der Liebe meine ich, sondern generell ist man ja ein bisschen eingeschränkt. Klar kann man noch eine Demo machen, aber das hat ihn dann auch ganz schön geschlaucht, habe ich da gesehen am 1. Mai. Und ist natürlich was, ja, also, aber trotzdem ist ja wunderschön. Auch mein Opa noch mit über 90 und weiß gar nicht, 91 oder so, ist er ja auch noch so grundrüstig. Und klar, da hat es auch mit seinem ehemaligen Beruf zu tun. Als Förster war er immer draußen im Wald und geht auch heute ab und zu noch raus. Aber da ist man eben immer in Bewegung und mit der Natur. Perdu, der Natur auf Augenhöhe. Ja, aber das ist ja trotzdem das Grundproblem heute. Also es ist gar nicht so sehr ein reales Problem mit dem Alter, sondern es ist so ein imaginäres Problem. Natürlich, dass uns Junge dann heimsucht, dass ich denke, mein Gott, was mache ich? Ich habe hier meine Genüsse und meine Drogen und damit ruiniere ich mir auch mein Alter und so. Und ja, ich, genau, meine Moral oder mein Punkt dazu war nur gerade, als ich in diesem Urlaub mit meinem Opa war, da schrieb ich das dann irgendwann mal auf im Tagebuch. Ja, es wäre gut, gesünder zu sein, aber doch nicht aus dieser Überlegung, 90 werden zu wollen oder müssen. Klar ist es schön, selbst so mit 90 noch so selbstständig leben zu können. Ja, aber muss ja nicht unbedingt sein, das muss ja nicht für jeden das Lebensziel sein, aber einfach heute oder die nächsten Jahre vitaler zu sein einfach. Angespannter auch, das zu fühlen, wacher. Natürlich, die Wachheit gibt einem einiges immer wieder. Und ja, einfach deshalb mal zu schauen, wie könnte man gesund sein, also sich gut ernähren. in jederlei Hinsicht und gut schlafen, das ist auch so ein Thema, ne? Jetzt, mein Schlafrhythmus ist auch schon wieder so verschoben, wenn ich um eins aufstehe. Aber der Punkt ist jetzt, wir wollen zu diesem Thema kommen, nur irgendwie, das scheint so der grundlegende Stoff. Der Stoff, der laut Peter Hacks also allmächtig ist. Irgendwie. Und irgendwie ist das also die Allmacht, die im Budget liegt. Das, genau, das ist das körperliche Budget, das ist irgendwie die Außenhülle. Und was ist nochmal dieses Budget, das uns definiert? Ja, diese Außenhülle, die sieht so aus. Die sieht in der Jugend so aus, so begehrlich. Aber es ist... Es gibt da keine reine Realität, oder es ist ja immer sozial geformt und deformiert und historisch kontingent, in welcher Epoche wir jetzt sind. Und dass da eben die Jugend so geschätzt wird, das hat mit dem Kapitalismus zu tun, mit irgendwas, ich weiß auch nicht was. Aber jedenfalls ja, sehnt sich jeder danach zurück, oder selbst ich, der ich jetzt noch Ende 20 bin, ja, denkt mir dann einfach, was ist dann, wenn ich 30 werde, dann bin ich alt oder dann bin ich jedenfalls nicht mehr jugendlich. Jugendlich, wie diese Kollegin da, diese nette Alona oder Soriana, sie verkörpert eben dieses Jugendhafte, dass man schon fast sagt, wow, das hat schon was, sogar was Babyhaftes, aber ja, im bestmöglichen Sinne, aber jedenfalls in so einem Sinne, dass man wirklich ist wie eine junge Frucht, die gerade erst aufgeht und immer noch weiter trägt, oder ein junger Strauch, der gerade in den ersten Frühlingstagen erst sanft aufsprießt und blüht. Und dann, ja, und gut, ich glaube, ja, damit habe ich den Stoff, dieses allmächtige Innere zugrunde liegende von Budget zusammengefasst. Und am Anfang geht es jetzt nur darum, irgendwelche Überlegungen zur Liebe und wer macht den ersten Schritt. Ne? Das ist die alte Frage, die hier von diesem Charakter Kulinskov diskutiert wird. Ja, das ist so geil, habe ich das Gefühl, dieser Text. Und es ist jedenfalls ganz komisch, auch was ganz Eigenes, es ist gar nicht zu begreifen. Und früher dachte ich halt noch immer, ich müsste das alles irgendwie zusammenstellen, zusammenbringen, sodass es Sinn macht. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist es gerade bei dem Text auch einfach gar nicht machbar. Da kann man nichts zusammen, da kann man jetzt keinen großen Handlungsstrang, oder ja, ich hab's, kann es vielleicht versuchen am Ende, aber ich meine einfach Kulinskov. Genau, erzähle ich ein bisschen über seine Person. Kulinskov ist ein Theoretiker, er ist natürlich auch wiederum mir selbst nachgebildet, aber nicht so direkt wie in Imperialismus, dass ich ihn sogar Simon nannte, diesen Charakter. Nein, sondern Kulinskov ist anders, aber er ist in seiner Biografie auch wie ich, also erstmal ist er ideologisch auch Marxist, Kommunist, aber er ist in seiner Biologie ähnlich wie ich damit konfrontiert worden, wie was der deutsche Imperialismus im Ausland alles so anrichtet oder auch schafft und er weil fleißig werkelt, zum Beispiel in Marokko, wo er als Sohn eines Diplomaten war. Sohn eines Diplomaten. Oder auch als Sohn eines großen Industrieabteilungsleiter oder so jedenfalls. Ja, so wie mein Vater eben. Aber Kulinskov war dann halt eher in Nordafrika, vielleicht auch an verschiedenen Städten, und hat da einfach diese fremden Kulturen, fremden Gerüche und fremden Klimazonen, Wärmegebiete aufgesogen, in sich aufgenommen und daraus auch diese Schaffenskraft gezogen. Aber er hat selbst keinen Podcast und ja, ist eher so, dass er mal gern was schreibt, aber nicht unbedingt, sondern ihm reicht es auch so, so vor sich hin zu philosophieren, ja, und er spricht da mal laut mit sich selbst oder viel geht auch nur in seinem Kopf ab, aber er ist irgendwie so und er gestikuliert auch viel und vor allem läuft er gern auf und ab. Ich denke, das ist so sein Tagesablauf, nachdem er nämlich zu seiner Arbeit bei Porsche geht, die ihn natürlich langweilt und so weiter, aber dann kommt er heim und ist einfach froh und da kann er auf und ab laufen und hält da seine philosophischen Zwiegespräche ab. Das ist irgendwie so die Ausgangslage für Kulinskov. Und ja, wichtig ist mir da auch dieser russisch klingende Name Kulinskov, weil er selbst identifiziert sich so, ja, als Sohn eines deutschen Imperialisten oder Vertreter des deutschen Imperialismus ist er da in aller Welt herumgereist. Und ja, Kulinskov, deshalb also in dem Sinne deutsch, aber irgendwie sind seine Vorfahren aus Russland eingewandert, so erzählte ihm seine Mutter. Ja, Russland irgendwie, zumindest von dieser einen Seite, also vielleicht von seiner Mutter, aber er findet eben, Kulinskov findet das wunderschön, das in seine Genetik oder seine Biografie, seine Ahnenfolge integriert zu haben und Er sagt also, dass er sich als die perfekte Synthese aus russischer Orthodoxie und weitblickender, ja, was auch immer jetzt man jedenfalls der russischen Nationalseele zuschreiben mag, Systematik, weitplanende Vorausschauung oder jedenfalls die ruhige Hand, um all diese weiten Steppengebiete da zu regieren. Und andererseits fühlt sich Kolinskow aber auch als Franzose geistig irgendwie, ja, fühlt er sich von Frankreich beeinflusst und angezogen. Und das ist also irgendwie seine Position, dass er da jetzt irgendwie materiell in Deutschland gelandet ist. Aber das ist halt nur so der Kompromiss aus seinen beiden eigentlichen Polen, aus diesem Dipol, der da aus Russland und Frankreich gebildet wird. Und irgendwie ist er jetzt in Deutschland aber hängen geblieben, einfach durch dieses zufällige familiäre. Ja. Ich will am besten jetzt am Anfang nur noch eine kleine Notiz, als erstes vorlesen, und dann können wir auch schon richtig reinstarten und einfach alles vorlesen, was hier am Anfang ist. Ich habe mir hier mal 13 Seiten rauskopiert, aber ja, das ist alles schwierig auszuwählen. Oder man denkt auch, nee, ist doch langweilig. Also irgendwann denkt man auch, ja, das ist dieser Duktus, okay, ich kenne es auch und es ist auch irgendwie, aber irgendwie. Ja. Aber jetzt einfach mal eine generelle Betrachtung, eine theoretische Erwägung hier, das, die genau mit dieser Außenseite zu tun hat, und zwar mit der Impeccabilität des Produkts. Ich weiß nicht, ob das existiert, aber es ist aus dem Spanischen irgendwie geklaut. Impeccable heißt so viel wie ohne Sünde, ne? Sin pecado. Also irgendwie, ja, dass da kein makellos, genau, dass kein Mangel und kein Makel dran ist. So. Zweifel über die Haltbarkeit des impeccablen Produkts mischen sich ein in den gärenden Produktionsprozess der Liebe. Ja, es lässt sich nicht von der Hand weisen, denkt Kolinskow. Kolinsky, dachte ich, nenne ich ihn erst. Das wäre auch interessant, weil das ist wie dieser amerikanische Radio-TV-Host, den ich jetzt erst wieder neu entdeckte, nachdem ich ihn irgendwie erwähnte, weil mir das hängen blieb damals, also in Folge 14 TSY könnte das sein. Aber egal, Kolinskow, bleiben wir dabei bitte. Natürlich wegen Russland. Kolinskow. Wenn es einen Weg gäbe, für immer so unter Druck zu sein, wie Ende letzter Woche, als ich mir die Finger zerkaute und mich fragte, ob die Kollegin Belinda jetzt schon meine Tweets gelesen habe. Also dieser Druck ist sowas ungemein Positives, Erfrischendes, was einem wie Wind in die Segel bläst, in die geistigen Segel des Tages und der anstehenden Verrichtung. Ich wusste, jetzt muss ich gleich eine neue Tweetkette aufsetzen und all die bohrenden Zweifel rauslassen, die sich über die Woche angestaut haben. Aber ja, irgendwann, vielleicht kommen wir sogar zusammen, da war doch was in B's Augen, in Belindas B. Also eventuell will sie mich einfangen. Wird dieser Druck geringer werden und dann werde ich nicht mehr wie ein angezapfter Hydrant sprühen und in alle Richtungen meine liebestollen Worte verteilen auf Twitter. Also ja, ich finde einfach die Metapher genial mit dem angezapften Hydrant, ja, das hat ja auch was zu tun, egal, irgendwie mit der Schweizreise, mit meinem Bruder, waren wir auf der Hütte und ich sollte da die Wasserleitung öffnen und habe da aber an die falsche Stelle gelangt und wollte irgendwie den Hydrant anzapfen. Und mein Bruder lachte mich dann aus, sagte, hä, wie dumm, oder, das ist doch ein Hydrant, Junge. Aber jedenfalls, das war nicht die Wasserleitung, aber Kolinskow ist genauso, er sprüht wie ein angezapfter Hydrant. Und ja, das ist es einfach. Wir müssen mehr davon lesen, einfach, um seine Gemütsstimmung zu verstehen. Er ist ein bisschen wie ich. Er möchte keine Abflachung, keine. Aber das will ich doch nicht. Nein, keine Beruhigung, Abflachung. Ich möchte die Intensität für immer hochhalten. Andererseits, wer schafft das schon? Gut. Hier in der Fabrik, beim Produzieren, da ist die Spannung in der Tat hoch. Wir müssen ja auch die Karossen formen, das Metall gießen und so weiter. Da wäre ein Spannungsabfall fatal. Gut, das war jetzt nur dieser kurze Abschnitt hier. Ich brauche mal eine kurze Pause hier, ja, biologische Triebe oder Notwendigkeiten rufen mich. Bis gleich, liebe Hörer. Okay, Leute, es geht weiter und ich merke schon, dieser Text, Budget, der reibt mich auf, der erregt mich und es ist eine Erregung, sagen wir mal. Ich weiß gar nicht, was die Liebe ist, ich weiß nur, was Erregung ist und überhaupt, vielleicht ist die ja auch das Eigentliche. Oder jedenfalls ist sie eine notwendige Startbedingung oder ja, irgend sowas, eine Absprungbasis, eine. Ein Startflughafen für die Liebe auch. Eine gewisse Irritation, Erregung, Empfindlichkeit, aber eine Irritation, schreibt Hegel irgendwie, ja, schreibt irgendwas darüber, dass das mit der Sensualität, mit dem Empfinden zu tun hat, Irritabilität und was zum Henker noch alles. Aber bleiben wir hier bitte jetzt nah an meinem ureigensten Text. Ich bin damit auch nicht so zufrieden, weil es sehr wirr ist. Aber gut, stecken wir hier einfach rein. Da am Anfang, was jetzt halt am Anfang steht, was zufällig ja, jetzt halt in dieser Position oder Rolle ist, den Anfang machen zu müssen. Verzweiflung, Bewertung ist auch was Gutes. Der Mann will sich dem Blick der Frau aussetzen oder sollte dies wenigstens rückblickend affirmieren. Gut, darüber könnte ich jetzt schon so viel referieren, aber ich denke, es wird ungefähr klar, wir sind in diesem Stillstand eingeklemmt dazwischen Mann und Frau, weil es nachvollziehbarerweise wahrscheinlich für die Frau so lustvoll ist, diese indirekte Rolle auf diese Art und Weise die Liebe zu leben. Aber das kann nicht das Eigentliche sein. Wir müssen als Männer wirklich sagen, rückblickend zumindest, diese männliche Position ist auch was Gutes und sie darf nicht uns Männern vorbehalten bleiben. Ja, darum dreht sich jetzt einfach nur dieser Text. Aber lesen wir bitte rein. Und ja, ich werde einfach dafür kämpfen. Ich werde so weit gehen, dass ja vielleicht ersichtlich wird aus diesem Text, die Liebe ist ganz unmöglich, solange es so bleibt. Oder Kulinskow hat auch keine Lust mehr, genau wie ich es auch ausdrückte, Nummer 174 und 175. Da vergeht ihm auch die Lust und er denkt so, ja, jetzt macht ihr doch mal, liebe Frauen. Also ja, irgendwie so. Die Frau müsste zu dieser herausfordernden Position erst aufsteigen. Das realisiert der Mann, der nach Jahr und Tag seinen bedeutungsschwangeren Tweet gepostet und sich der drängenden Frage ausgesetzt hat, ob die Frau ihn denn nun gelesen habe und wie sie ihn aufgenommen habe, ob sie denn wirklich alles und die letzte Nuance auch genauso verstanden habe, wie er sie beim Formulieren habe meinen wollen? Das ist eine bittere Frage und die Antwort darauf wird wohl Nein lauten. Übrigens, was mich gerade nur zum Lachen dachte, ich dachte daran, wie ich das so abstritt vor zwei Folgen. Es juckt doch gar nicht, ob diese Frauen zuhören. Das hatte auch schon sowas Verzweifeltes, ne? Folge 179. Es juckt nicht, wer da zuhört. Das hatte auch schon sowas. Und ja, natürlich wünsche ich es mir oder würde es mich jucken, wenn jemand zuhören würde, jedenfalls. Aber weiter in diesem Text, bitte. Ich sitze am besten hier, denkt sich Kulinskow, nachdem er am letzten Abend den lang ersehnten Tweet endlich fertig formuliert und gepostet hat. Seine Kollegin könnte ihn ja gelesen haben, so unwahrscheinlich dies auch sein mag. Denn mal ehrlich, nur weil er sie einmal angesprochen hat und sie 5 Minuten gequatscht haben, muss sie ihm ja nicht gleich auf Twitter folgen. Wobei sie ihm nicht folgt. Sie folgt ihm wohl nicht, außer sie steckt hinter einem jener Accounts, deren Inhaber er nicht kennt und die ihm folgen. Aber sie kann die Tweets ja auch anonym ohne Konto oder mit Konto, aber ohne ihm zu folgen, auf Twitter lesen. Das also ist schon mal beruhigend. Sie könnte bis dorthin vordringen. Wenn sie sich denn so krass in ihn verliebt hätte, so krass wie er selbst oder wie er annimmt, dass er dies in sie tat, denn er ist sich nie so wirklich sicher mit seinen Gefühlen und Gedanken, dann könnte sie wirklich nach dem einen Gespräch gedacht haben, jawohl, da schaue ich doch gleich mal nach, was der so an Tweet-Material raushaut auf dem Account, dessen Namen er beiläufig hatte fallen lassen. Aber jetzt, nachdem er den Tweet abgeschickt und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit angetreten ist, ist alles anders. Ja, der Stil kommt mir irgendwie nicht ganz rund vor am Anfang, aber es ist auch aus dieser inneren Spannung zu erklären. Die liegt da drunter und korrodiert das Papier. Am liebsten würde er sich verkriechen unter seinem Schreibtisch, um bloß nicht ins Blickfeld dieser einen Kollegin zu geraten. Puh, die würde mich jetzt so ins Kreuzfeuer nehmen mit ihrem Blick. Und selbst wenn es höchstwahrscheinlich nur Einbildung ist und nie jemand den Tweet lesen oder länger als für 5 Sekunden im Kopf behalten wird. Wobei es eine ganz anständige Tweetkette gewesen war, die sich über etwa 10 Tweets erstreckte, die schön aneinandergereiht waren. Aber Herrgott, also mir kommt das immer noch spanisch vor. Ich schwitze und sitze hier, mag mir nicht mehr im Spiegel ins Gesicht schauen, gar nicht dran denken, wer ich eigentlich bin. Und die Frauen ruhen sich aus, lehnen sich zurück, lassen mal auf sich zukommen, was der Mann da auffährt und ihnen präsentiert. Aber gerade dieser Schweiß, der mir heute aus Verzweiflung über meine unklare Lage in der Welt und in Bezug auf die Frauen im Besonderen entrinnt, hat doch auch was Gutes. Er gemahnt mich daran, dass etwas von mir erwartet wird, ja sogar gefordert, dass es Lustmöglichkeiten, Quellen des Glücks gibt und definierte Wege dahin. Und dass dazu, um diese Wege zu beschreiten, aber nötig ist, dass sich alle Teilnehmer dieser sozialen Interaktion an bestimmte Gesetze tief im Inneren des Prozederes und angestammten Sprechens vergrabene Rollen halten. Diese Gesetze sind also irgendwie die Rollen. Und das ist so traumatisch, aber auch so befördernd. Ich als Mann werde aufgerufen, meine Rolle einzunehmen. Ich bin gefordert, ich bin... Verdammt. Belinda hat doch auch nur ihre weibliche Rolle genossen, die genauso auf einen fixen Platz verweist. Ja, das ist irgendwie, Kulinskow kann es ja auch verstehen, aber dann doch, da kann es nicht akzeptieren, aber ja, verstehen schon irgendwie. Nun, dazu würde ich eine Frau halt mal gern aufsteigen sehen. Weil nur so kann sie sich ja wirklich kennenlernen, ins Gesicht blicken und ihren Charakter bilden. Sonst ist sie immer auf uns Männer angewiesen. Sie kann zwar sagen, ja, es liegt an ihnen, dass es schief geht, aber tief im Innern ist das ja auch unbefriedigend. Wenn es schon schief geht, wäre man selbst wohl lieber diejenige, die es verbockt und auf die eigene Kappe zu nehmen hat. Ja, langsam ergibt sich ein Bild. Vom Mann wird Aktivität gefordert, was eine harte Vorgabe, eine bittere Hürde ist, an der schon etliche Männer scheiterten, die einfach nicht die Zähne auseinander bekommen, denen es schlicht nicht liegt, viele Worte zu machen und dann schon gar nicht gegenüber Frauen. Ja, ich bin es wert, so werde ich jubilierend ausrufen an dem Tag, an dem sie meinen Tweet liest und richtig interpretiert und mir in die Arme fallen will für diese Worte. Was wäre diese Realisation? Ne? Das, die richtige Interpretation wäre die Realisation der Liebe. Und sie hat mich bewertet. Durch ihre Augen sehe ich es ja bewiesenermaßen. Ich bin es. Erst fühlte sich dieser messende, bewertende Blick so drückend und hartleibig an, wie ein Urteil, ein schweres Gewicht auf meinem Rücken, das mich niederdrückt und kaum atmen lässt. Aber wie befreit atme ich auf? Dazu muss sie den Tweet noch nicht mal lesen. Es reicht vollkommen, wenn sie theoretisch die Chance dazu hätte. Die Chance. Guter Punkt. Eine Chance ist noch etwas leichter zu greifen, etwas unterhalb des Anforderungsniveaus der heiligen Herausforderung. Die ist es nämlich, die unser menschliches Leben definiert. Man wüsste ja sonst auch gar nicht, was tun. Aber wo eine Frucht hängt, sei es nun die verbotene wie im Garten Eden oder sonstige glitzernde Produkte, die einen lüstern machen, da will man sich doch wenigstens mal überlegen, wie man die ohne viel Mühe und ohne von den anderen gesehen und dafür beneidet zu werden, grapschen kann. Und mit den Frauen verhält es sich so. Mit ihnen kann man zwar eine Chance erleben. Dazu sind sie befähigt. Die können sie erlangen und wahrnehmen. Aber bei der Herausforderung wird's schwierig. Dazu sind sie nicht in diesem autoritären Sinne gebildet genug, wie wir Männer, die vom Anforderungskatalog der Aktivität stahlhart gemacht werden. Es ist selbstverständlich nicht die Schuld der Frauen. Sie werden ja einfach weiterhin von der Gesellschaft, uns allen letztlich, so erzogen, sich in die Rolle zu fügen. Diese Rolle, die ja aber auch lustvoll ist. Ich kann es ja nicht abstreiten, dass auch ich als Mann mich eigentlich gern nur anhimmeln, vergöttern, bewundern und mir nachstellen lassen würde. Das ist eine verzwackte Zwickmühle, Heidenai, denkt Kolinski und stellt mit Trübsinn fest, dass schon Mitternacht ist. Und er ins Bett sollte, um morgen für seinen Bürojob frisch zu sein, wo doch eigentlich noch die ganze Nacht so weiter philosophieren wollte. Ja, die Geistesarbeit, die Gesellschafts- und Geschlechtertheorie, das freie Individuum, das sind seine Themen. Da fühlt er sich pudelwohl. Endlich theoretisieren, wenn er schon im echten Leben an der Praxis mit den Frauen gescheitert ist und gar nicht mehr dran denken mag. Liberaler König. Der Mann will ganz an die Spitze der Gesellschaft aufsteigen, die einen genau dazu ja ermuntert und beruft. Diese Gesellschaft, ich blicke sie nicht ganz. Was macht sie denn nun exakt? Also nicht so im Großen und Groben, sondern ich meine exakt. Zu was leitet sie uns denn an? Zu welchem Genießen erzieht sie uns? Wie legt sie uns die Möglichkeiten unserer Lustbefriedigung auseinander? Ja, summa summarum, also kann ich hier sagen, das Maß an Aufregung und Verwirrung ist beträchtlich und es entfließt auch diesem Text hier. Ich kann es nicht, es ist genau das, man kriegt auch genug davon, aber irgendwie. Ja, lesen wir nochmal weiter. Ich wollte und will mich ja auch so krass verlieben in diese weiblichen Codes. Jedenfalls gerade, weil diese weiblichen Kodizes so kraftvoll sind, stößt mich Belinda auf das Problem, sie zu lieben. Und wie ich das liebe, dass sie mich so herausfordern und auf das Schwerste stößt, warum auch immer. Und auf Twitter würde sie nachlesen oder mir den Rücken zukehren, selbst noch die wildesten, versponnensten Tweetketten. Aber das müsste sie ja wohl, um mich ganz zu verstehen. Verlange ich da zu viel, mute ich ihr zu viel zu? Aber sie mutet mir das doch zu, mich äußern, darbieten zu müssen für ihre Bewertung. Es sind immer Gesten, die uns miteinander verbinden. Und da braucht es ganz einfach Mechanismen, Wege der Übersetzung. Aber diese Wege sind selbst Arbeiten, Realitäten, die alles um sie herum transformieren. Sie sind keinesfalls bloße Verbindungsstrecken, die den leeren Raum zwischen zwei eingekapselten individuellen Schätzen abdecken. Und gerade weil der Mann sich reinhängen, was raushängen lassen muss, nimmt ihm das die letzte Schärfe und Verbindlichkeit ab. So sehr er diese eine Frau, der er die Geste vorführt, auch lieben mag, kann er doch wieder denken, naja, zwar werde ich jetzt alles dran setzen, dass sie mich annimmt und meine Geste erwidert und liebt, aber wenn nicht, dann werde ich schon wieder eine andere Frau finden. Denn ich bin es ja, der die Gesten vollführt. Ich bin ja ständig neu dazu in der Lage, eine solche Aufforderung zum Tanz wieder auszusprechen, sobald ich über die mögliche Zurückweisung in dieser Beziehung hinweg bin und mich einer anderen Frau verbunden fühle. Dann werde ich gegenüber ihr den Gesprächsfaden eben wieder aufnehmen. Das ist die grundlegende Disparität zwischen Mann und Frau. Für die Frau ist es so viel schmerzhafter an den Mann, dem sie ihr Herz schenken möchte, zu denken und daran, er könnte sie zurückweisen. Denn sie ist ja in der abwartenden, reagierenden Rolle. Wenn er nicht auf mich zukommt, dann war's das. Und ob ich in Zukunft nochmal die Aufmerksamkeit eines anderen erwecken kann, steht in den Sternen. Das performative Momentum schlägt auf die Seite des Mannes aus und begünstigt ihn. Andererseits ist auch nur zu verständlich, warum Frauen eisern an ihrer abwartenden Rolle festhalten, weil nämlich ein festes Rollenmuster Sicherheit und Orientierung gibt oder sogar noch viel mehr, nämlich Lust erzeugt durch das Wissen um die richtigen erwarteten Strukturen, in die man sich fügen kann. Es ist also nicht abzusehen, wie wir da rauskommen. Die Frauen müssten es schon selbst wollen. Man kann sie nicht dazu zwingen, aktiv zu werden und Jagd auf den Mann zu machen, der ihnen gerade appetitlich erscheint. Das können wir Männer ihnen schmackhaft machen, indem wir vorführen, wie lustvoll es letztlich ist, über sich hinauszugehen, sich aufs Spiel zu setzen und exaltierte Deklarationen tiefer spiritueller Affektion zu äußern. Am besten ohne die Gewissheit, die Frau, an die man sich richtet, würde diese Gefühle erwidern. Allein dieser Akt, es auszudrücken, macht einen so stark und ich empfehle es den Frauen einfach, weil ich sie auch so stark lieben und über mich gebieten sehen möchte. Exakt, all das macht mich schon so stark und in diesem Sinne, ja, juckt es nicht, wer hört da überhaupt zu, ne? Ich meine, seit dieser Folge 2 TSY, natürlich hat mich das jetzt gestärkt und irgendwie mein ganzes Podcast-Sein ja auch umgewirbelt und ja, weiß gar nicht, was podcast ich hier eigentlich, das ist ja gar nicht der alte Tischlein, deck dich, ne? Aber ja, ich glaube, bis hierher ist alles straightforward, es gibt einen gewissen Widerwillen in mir, klar, weil ich diese Problematiken jetzt ja schon über die letzten Monate immer wieder referiert habe und das ist sozusagen das Ursprungssubstrat, die Grundlage von damals, was ich ja jetzt jedenfalls schon vor 2 oder 3 Monaten geschrieben hatte. Lesen wir nochmal weiter. Nun hat der Mann all diese Stadien der Selbstsuche durchlaufen und ist am Ende souverän. Da wird er denken, also die Frau ist so schwach, wäre doch schade, wenn ich nicht zu ihr herabsteigen könnte. Ich muss auch ein bisschen schwächer werden, mich schwächen, etwa durch Drogen. Dann liege ich da ausgenockt und bete nur noch, dass meine Mitmenschen nicht mitkriegen, wie rauskatapultiert aus der Ordnung der Normalität ich bin, wie abartig, abfällig, abgefallen vom Glauben, von der Menschheit, von dem, was man gut und gerne billigerweise erwarten darf von sich selbst als Mitglied der Spezies Mensch. Es ist ganz komisch mit diesem Text. Ich habe so ein leichtes Gefühl, nee, ich will das nicht lesen, weil es ist nicht so gut wie das, was ich jetzt schreibe mit Imperialismus. Aber andererseits, es ist schon auch, es liegt auch so ein subtiler Witz drin, den man nicht ganz greifen kann. Aber weiter jetzt. Ich will ja nicht über der Frau stehen, Gott bewahre. Aber wenn ich an das Twittern denke und so denke an die Normalität, wie egal es mir dann auch wird, ob die Frau mich sieht oder liest, ich habe ihr diese Zeilen dahingestellt, für sie zum Anfassen und Lesen. Und wenn sie möchte, kann sie ja darauf anspringen und mir ein Zeichen geben. Sie habe verstanden und sei froh über meine Andeutungen, Winke mit dem Zaunpfahl oder glasklaren Auseinanderlegungen. Warum es denn gar nicht anders gehe, als dass wir beide uns zusammenschlössen. Dann wird klar, wie weit ich über ihr stehe. Ihr, die mich scheinbar bewertet. Aber diese Bewertung durch ihren Blick ist ja nur die Aufforderung, ist nur der erste Schritt, der mich lösen und befreien soll. Anstacheln meinetwegen, jedenfalls aus der Ordnung des grauen Alltagsmiefs herausreißen. Ich meine, ja Herrgott, ich kann ja auch nicht das Rad oder ein Alphabet ganz neu erfinden. Obwohl man das eigentlich müsste, um wirklich ein so starker Mann zu sein, wie ihn die Frauenaugen sehen wollen und zu suchen scheinen. Was ich kann, ist auf der bestehenden Tastatur herumklimpern, ein paar Worte zusammenfügen, das scheint doch ganz gut zueinander zu passen. Ich will ja auch erst für Sie aufsteigen, in den Himmel, zum Gestirn eines normalen Menschen. Salubre, gesund, gesetzt, ernsthaft, nicht zu lasterhaft. Aber das ist auch erleichternd. Ich mache nur, was auch alle anderen können. Vielleicht habe ich mehr Glück, fügen sich die Buchstaben besser. Aber am Ende könnte doch jeder so zupacken. Das Blöde ist nur dieses hemmende Gefühl. Es gäbe da nur noch diese eine Person. Und wenn die mich jetzt scheel anguckt oder zurückweisen würde, dann wäre mein gesamtes Leben futsch. Ich kann in diesem Moment nicht mehr über diese Singularität hinausdenken. Ja, das finde ich einen guten Punkt, ne? Diese eine Person. Nicht über die Singularität. Irgendwie. Egal was, aber ja, ich weiß doch, ich werde es nie schaffen, dass mein Schritt oder dass ich nicht mehr zittere, wenn ich da hinkomme ins Büro. Nee. Aber man muss ja nicht dieser liberale König sein. Sei du selbst, aber sei nicht ganz bräsig, ganz zurückgezogen. So als müsstest du dich im Privatraum für die Anmaßungen der Gesellschaft entschädigen, dich dort ganz deiner Erschlaffung und Einsackung hingeben. Es sieht so schwierig aus, während man an die Entität glaubt, die Dinge, die im Kern liegen, die hinter unter der Oberfläche bereitstehen. Dabei ist ja evident, wie glänzend diese Oberfläche aufscheint, wodurch sie das Bewusstsein paralysiert und gar kein weiteres Vordringen und Erwägen in Richtung des Innenraums mehr erlaubt. Das bräuchte es auch nicht mehr, wäre man nicht stets so misstrauisch, so auf das Ende, den Tod bedacht und vorbereitet, bestrebt sich dagegen zu schützen. Die Besudelung nährt uns dem Tod an. Besudelung, das ist jetzt ein bataischer Begriff. Ja, was soll man machen? Die Frauen schauen einen so an. Dabei sollten sie ja wohl wissen, dass mein Gehirn genauso gebrandmarkt, unzivilisiert, wild und ruckelhaft ist, dass mir also nie ganz die Klarheit einsickert über diese und jene Theorie, diesen Gedanken, sondern die einzige Klarheit empfunden werden kann, wenn ich sie ansehe und in ihren Augen und Gesichtern sehe, dass ich wichtig bin, weil sie mich anschauen, dass es etwas zu erreichen, zu leben gibt, dass jede Besudelung die von ihr mitgebrachten Ambivalenzen wert ist, weil sie mich näher an euch führt, weil ich nur zusammen mit euch, lieben Frauen, eins sein kann, ein Mann, der seine Gehirnkapazität bestmöglich nutzt, aber nicht gegen euch, nicht um euch zu verführen, das wäre nur wieder um zu triumphieren, mein Kapital anzuhäufen und abzusichern. Denn dieser sexuelle Wohlstand soll ja ganz monogam genossen, ganz exklusiv aufbewahrt werden, wogegen man sich zwar streben kann, aber man wird diese Grundvorstellung der Moral ja doch nie ganz losbekommen und abschütteln können. Der männliche Schmutz, Drogenabhängigkeit, gewisse Unzulänglichkeiten und Putzlethargien des Junggesellenlebens werden so erklärbar aus der Sehnsucht des Mannes, der Frau näher zu rücken, ihr und ihrer untergeordneten, unterwürfigen, demütigen, aber doch auch schnippischen, möglicherweise entscheidenden Position gleicher zu werden. Ja, das ist hier vielleicht nicht das richtige Wort, schnippisch, ich meine gebieterisch, ne? Das Entscheidende, das sieht ihr Urteil fällt, ne? Gebieterisch in dem Sinne. Ja, ich sollte das eigentlich korrigieren, das ist alles, ja. Die syntaktische Qualität, die generelle literarische Qualität einfach, jetzt allein aufs Handwerkliche bezogen, die stilistische Eigenheit, meine ich, die ist hier nicht ganz auf der Höhe, nicht ganz auf meinem Niveau, das ich sonst habe. Und das erklärt sich natürlich aus dieser singulären Situation. Und ja, ich bin ja wie Kulinskow, ich will eigentlich immer unter Druck stehen. Ich will nicht, dass dieses Gefühl von damals nachlässt oder das Gefühl, die Tweetkette rausgehauen zu haben. Und es war ja wirklich so. Ich haute damals eine wirkliche Tweetkette raus, ungefähr am 19.04. und fragte mich dann, ja, wer hat jetzt gelesen? Und die war so intim oder so, ja. Und löschte sie dann wieder, weil mir das dann doch zu heiß war. Und ich sah dann nur, ja, ich haute sie abends raus und schaute dann morgens nach, ja. Schon 4 Impressions und 4 Leute hatten anscheinend diese gesamte Tweetkette durchgelesen, weil jeder einzelne Tweet hatte nämlich diese Impression. Das war das Vertragte daran. Jeder einzelne dieser Tweets hatte, dieser langen Tweetkette hatte genau diese 4 Impressions, oder, ja. Und das war mir dann schon ganz schön unheimlich und dachte, oh shit, wer liest, wer steigt mir danach auf Twitter? Und dann löschte ich die Tweetkette und es war, glaube ich, genau dieser Tag, wo ich dann TSY Nummer 2 publizierte. Weil ich so dachte, hey, yo, wenn schon, denn schon, ne? Ich will doch ja nicht irgendwie mit Tweets über Bande und so kommen. Ich habe doch was auf dem Kasten, ich bin doch Podcaster. Komm. Aber ja, weiter hier. Denn der Mann kann dann einfach nicht mehr. Er möchte zerspringen, wenn er die leuchtenden Augen der Frau sieht und sich fragt, zu was sie ihn mit diesem Leuchten schon wieder auffordert. Aber er sieht ja in diesem abwartenden Blick auch, wie die Frau sich selbst beschneidet, verkleinert, sich der Möglichkeit der Bluntness beraubt. Oh, and this noise again, messing up my podcast. Ich sehe hier nur gerade an den Ausschlägen, ja, das sah mir wieder so verdächtig aus. Was ist da los? Komm schon, bitte, Mikrofon. Ich werde dich ersetzen. Du bist nicht impeccabel, ja. Du bist wirklich hier. Ach. Ah, jetzt haben wir hier wieder eine flache Linie. Flatline. Nice, Alter. Man muss nur kurz mal abkühlen lassen, hier durchdampfen oder durchpusten. Und wow, das ist wieder eine Flatline. Da kommt das Rauschen. Oh shit, Alter. Hey, yo, das ist so krass. Ich sehe hier die Ausschläge. Das ist wieder ein ganz ungutes Geräusch jetzt hier drin. Ne? Und ich höre es ja aber nicht. Ich sehe es nur. Ich sehe das Geräusch. Wie krass ist das bitte? Liebe Leute. Was soll ich denn machen, eurer Meinung nach jetzt? Ne? Das ist doch nicht akzeptabel, so ein Produkt, ja? Da mischen sich Zweifel ein. Ausschläge hier, du. Jetzt wieder die Flatline, ja? Es ist wirklich verzwickt, du. Jetzt wieder alles normal, ja? Also, bringen wir es zu Ende. Komm. Er möchte zerspringen, wenn er die leuchtenden Augen der Frau sieht. Oh, Scheiß. So will er sich also selbst eines Teils seiner Lebenskraft und Gaben berauben, sich verkleinern, um endlich mit ihr auf einer Stufe zu stehen. Ja, ich finde, das hat schon was Richtiges. Es ist ja so schön, wenn diese Augen so glitzern und funkeln und dann auffordern oder herausfordern. Aber ja, aber es wäre doch schöner, auf einer Stufe zu stehen, ne? Und irgendwie kommen die Frauen nicht dahin, wirklich auch selber eine Herausforderung anzugehen. Und für sie, klar, sie können vielleicht eine Chance ergreifen, können einen Mann heranziehen durch die Kraft ihrer femininen Fischernetze oder Augenkontrakte. Und das, ja, das lässt aber immer noch diese ungute Situation bestehen, wo der Mann fühlt, er müsste sich jetzt selber auch beschneiden und verkleinern, um also die Grundbedingung der Liebe, die Gleichheit erstmal herzustellen. Aber ich merke hier schon, ja, okay, vielleicht war es auch so, ich war damals einfach in einem komischen Zustand und dieser Text ist deshalb komisch und er ist einfach auch noch nicht reif und ich müsste ihn nochmal umarbeiten wahrscheinlich. Aber kommen wir doch jetzt einfach zu dieser Tweetkette, die habe ich hier vorbereitet. Habe ich hier rausgekramt, gekruschelt. Ah, da fällt mir ein, ich habe die Folge von gestern auch schon gehört, ne? Ist es wirklich so einfach? Der Mann will für das geliebt werden, was er wirklich ist, sagt Zizek. Und daher winde und drücke ich mich um die englische Folge herum, dachte an Weihnachten gar nicht daran, sie Lilia zu schicken. Denn ich selbst verliebe mich ja beim Hören in mich, diesen virilen Sprecher. Also was soll da noch für eine offene Frage sein? Wenn du es ihr schickst, machst du sie vollends verliebt, sollte sie es noch nicht sein, wie ich selbst in sie. Das möchte ich natürlich nicht, sondern das Anschmachten aus der Ferne. Egal auch, ob das noch zu Produktivität führt, wenn man es sowieso schon erwartet einplant. Einfach so leben, wie ich es mir vorstelle, und das ist nun mal so. Ja, ich will das auch nicht hier damit in Verbindung bringen mit der Produktivität, weil das würde ja danach klingen, als würde ich da einen Rohstoff schürfen und abbauen und tatsächlich ausbeuten, diese Frauen, aber immer nur so in der Distanz halten. Sondern nee, ich sage eben, ich mag es einfach so zu lieben und genau dieses Anschmachten aus der Ferne. Es ist halt so, man hofft auf die Zukunft, auf die Umwälzung der Liebesverhältnisse und Lebensverhältnisse. Und da werden die Frauen dann auch aktiv werden und da kann ich dann auch lieben. Aber für heute reicht es mir auch so mit dem Anschmachten aus der Ferne und da richte ich mich ganz gern drin ein. Und das muss nichts damit zu tun haben, dass mit dieser Produktivität hier, genau wird da nämlich auch gesagt, ja, das macht ja noch nicht mal mehr Sinn. Oder irgendwann zumindest, man kann es nicht ewig so weiter haben und es ist auch nicht gut und zumindest das so zu planen und nee, sondern es geht nicht um die Produktivität. Sondern ja, mag sein, dass die Produktivität, das Arbeiten im Grunde wichtiger ist als die Liebe. Aber die Liebe ist schon auch für sich wichtig und steht irgendwie für sich. Aber man sollte eben nicht in dem Sinne nur ausgebeutet werden. Aber nun weiter. So herausgefordert zu werden, an Ort und Stelle eine Frau zu haben, die mich festnagelt, wie sonst noch nie in diesen losen Zeiten. Genau, also Lilia, die da saß. Dass sie einfach da saß, glaubt, das ist hier gemeint. So herausgefordert, dass sie mich festnagelt, dadurch, dass sie mich anschaut und einfach so noch nie so herausgefordert worden. Lilia, diese Zufälle, wer ist sie überhaupt? Kann es sein, dass sie noch ein kleines Mädchen ist, das sich für Telegram-Stickers begeistert? Na und, ich begeistere mich so sehr für sie, egal auf welchen Wegen dieses ursprüngliche Feuer entzündet wurde. Es ist irgendwie drängend, da ja. Und da denkt man sich, Heidenei, wenn es doch so relevant ist, dann will ich keinen Fehlgriff tun. Aber ich bin das eigentliche Problem in dieser dialektischen Beziehung. Denn diese Folgen stellen mich ja komplett falsch dar, gar nicht als den Versager und Nichtsnutz, der ich eigentlich bin. Dort glänze ich und bin doch innerlich eigentlich ganz roh. Das stellt mich vor das diffizile Problem, nicht zu wissen und erkunden zu wollen, ob sie mich denn wirklich aufgrund meines Inneren selbst liebt oder nur wegen der schönen Werke. Jedoch ist das leicht lösbar, da sie zu gleichen Teilen Urheberin dieser Podcasts ist, durch die Bereicherung der vielen Gespräche und Auseinandersetzungen mit ihr. Das löste erst den Strom meiner Worte, trug zur Enthemmung und Entstauung bei. Festzuhalten ist, wie mir bei unseren Gesprächen so wohl wurde, du mir jedenfalls so bekannt und angenehm bist, dass ich dich sehe wie einen längst bekannten Berg, dessen Felswände und Kluften ich lieben lernte während Tagen der Wanderungen, Kletterungen, Reihen etc. Und so ist die Schönheit des Podcasts nur ein Abglanz der Momente zusammen mit dir, die magnifizierend waren. Exakt, und es ist mir auch egal, ob dieses Wort überhaupt existiert, magnifizierend. Ich transferiere das Magnifico aus dem Spanischen oder aus dem Englischen. Also ich kann sagen, mit der literarischen Qualität, wir können es für heute einschätzen, irgendwie, nee, da hakt es noch, aber ich muss es mir auch nachher nochmal anhören, weil ich fand es oft so zum Schießen einfach auch lustig, zum Lospusten. Irgendwie, aber irgendwie, man kommt nicht richtig dran. Es fehlt was, da ist irgendwie eine fehlende Ebene noch. Und ja, aber es war, ist dadurch zu erklären, diese Situation von damals. Ich war mir meiner selbst ja nicht bewusst, nicht sicher, was mache ich da eigentlich? Darf ich das eigentlich podcasten oder sollte ich das oder doch besser nicht? Oder ruiniere ich diese unglaublich singuläre Chance? Und was ist nochmal? So, yes, let's go on a little in English. Talk to my girls. Now talk only to my two girls whom I feel in love with. Because you, Soriana, I think that you also are such a young, hungry student. If you listen, I mean, you don't have to, but if you listen to my program, you will also understand how this has to be this way, at least for now, that I can't love you, or but this is, but either way, it's the crucial point, this that I expressed all this, that it would be nice or could be nice someday to love you also, because it's simply natural and it can't be forbidden to look at you and think of you. Why this would be absurd to forbid you yourself such a pleasure. And still, now I feel in this highly strenuous position between two girls. And so now I only want to talk also to my ex-girlfriend, Manita, because Manita, I think you were disappointed maybe that last, or yeah, one of the last times I read a poem and talked about the midwife, yeah, the Hebamme. But I didn't mention you even in the poem and only Lilia, but although I was talking about several women that I would always call the midwife for you, even if it's not for me, the child of course doesn't matter to me, I will always take care of you. And but yeah, there are several women, but only Lilia mentioned, and gotta tell you that yeah, sometimes it's like this. You forget about something, or it's simply for convenience that you don't put in, or I didn't know which name to use for you, right? Because I didn't have a nickname for you until now. But Manita, I think, is good because it figured in this one poem in Spanish. And yes, so it's an equal love, and hopefully you can feel equalized. I saw today in your status at WhatsApp that you said, yeah, you should marry the man who loves you, not the man who you love. And yeah, I have to make this clear to you that I love you. Somehow I also love your family even and would like to get to know them. Because it's so interesting, of course, these Marxists fights. Your father fought this, dedicated his life partly also to this, and it's so, wow, admirable. But I can't talk on for a lot more. I can't say much now, and only that my two girls, Lilia and Manita. I don't even know what I plan or what I could do. How I imagine this. Oh, there's this nasty noise again. But this could be a triangular relationship like I proposed in number 14. But it, I don't know, just that it seems to me right in this polyamorous way. It doesn't have to be triangular. It could be also only two-sided, two-faced, two-sided, bidirectional relationships. And of course, you could have other ones, Lilia, especially you. Because, yeah, Manita, you too, but I don't know. I know you. and your thoughts that it's very difficult for you to imagine. You said to have having another lover and you want to be focused in this one guy, and but this is so nasty to know that this program is messed up again. Now this noise is coming and going. It is really a mess. Dark stain in my podcast. Wow. And therefore I only want to mention one thing about you, Lydia. It's one thing that came to my mind and I annotated here as a preparation for the podcast. One time we were talking there in the office about the wheat fields, and you understood that it was talking about wheat, smoking wheat, but I clarified that no, the wheat, like the Weizen, and yeah, but then we also came to talk about the wheat, the illegal stuff, and you said then, well, I told you that my own brother, he had said some past, in his past, I don't even know if I should tell this, but that, yeah, somehow it gotten into contact and trouble with the police and all this. And then you said something very daring and something very blunt even. Wow, this was female bluntness, audacity. You said that, yeah, you're young, so there's always this question whether you get judged by the normal adult laws or by the Jugendstrafrecht, which is the criminal Strafrecht. Jugendstrafrecht, simply the criminal system, the laws for the youth that is applied until 18, or in case of a, well, slowly developing psychosis. In this case, it could be applied until 21. And yeah. So anyways, anyways, it didn't make sense. Just of course it makes a lot of sense what you said. Of course you don't know the German laws, but you're already over 21. So what your daring proposal was that you could plant wheat and say, yeah, that you could be the wheat planter and run this risk because anyways you're young and not going to get such a high penalty. And yeah, you were already over 21, so either way they're going to judge you with this adult law, but Soriana's case maybe. But my point is simply being that in this moment you made a daring proposal and somehow it left the impression in me that with this also you stepped out of the feminine role and took a really masculine spot, and because it's daring somehow, it's challenging or something, but that through this, therefore you had to backpedal. You couldn't leave this like this. You had to backpedal because once you do that as a girl, it already brings you into this easy girl direction and leaves this question on you, or at least this is my imagination, this could be all wrong. But this is the way I understand it. This leaves then this question on your mind. Am I an easy girl? Am I too blunt here and too masculine in a way? Maybe this is total misinterpretation, but I found it this way. That also this exact time, I also was really angry or furious that you left it to me to speak to you, come to you, and it was clear. It was only the two of us left there in the office. We hadn't talked all day, but it was clear it would be now perfect time, shortly before 5, before we finish working, and you seem to be there troubled with a problem, with a programming problem, and were really putting your forehead into wrinkles and exhaling very noisily, and were there trapped in this problem. But I mean, still, I just was wondering, maybe this could be the day that you would finally speak to me, because anyways, it's only us two, what could possibly go wrong? You can try it, and it would be such a nice gesture from you to just say, how are you, how are you doing, are you going to make Feierabend soon, end of work? And yeah, But no, then I ask you, and we came to talk about everything, about wheat, and because yeah, first we talked about the wheat, the grain, but then about the other wheat. And I told you about my brother, and then you made this proposal. This was already when we had finished working and were going downstairs, the stairs there, and already we were leaving the building. And there I thought, oh great, now maybe we can walk together to the train station, because I know you all also take the train normally. And but you said, I'm going to have to leave you right here because I wanted to call my mother. And there you left, and okay, I took different path to the station, only saw you there at the other side of the street later, and saw you were there talking to your mom, probably. But my point being that, yeah, maybe it was a real urgent call. Could be that urgent, and I'd totally get it, or would admit that I'm misinterpreting. But my interpretation is that, yeah, you could have also postponed this call maybe for 30 minutes or just 10 minutes. I mean, it takes only 10 to 15 minutes to walk there to the station. Or just for 5 minutes, and we could have kept talking. It would be so great, of course, every time to talk to you. But I got the impression that the exact reason why you had to really call your mother was that you had been too daring in this one proposing it. And this was, of course, funny and really, yeah, it just made me think, wow, this girl is really sharp and is really creative also with what she's coming up here. And but it was too daring simply, and therefore you had to backpedal and show me no, that you're not this way. But this is the problem, that this way you are showing to me that you are a small girl in a way, that you're not adult in this way. And yeah, of course, that somehow your proposal made you more adult, made you like, yeah, totally on the same level as me. And also, I mean, also maybe you said, yeah, you tried smoking once but didn't feel anything. It's normal at the beginning. But okay, at least you were not into the stoner culture that much yet, but that you could be also a bad girl and could also even break the law and be open to that. And yeah, you were showing this, and therefore this was too daring and too dazzling. And this is only my interpretation, that in this exact moment, this exact scene made me sure, or made this whole term of easy girl stick to my mind, because I thought later, then in December when I wrote this message, thought back and thought, yeah, this was the exact moment where I thought, this is exactly the point or the problem for girls or somehow. But I don't want this to be this way. Of course, it could be. I mean, I could understand this preference to react, to take the second and third step and not the first one as a woman. To react, okay, it was expressed also in this text in German I read today. It wasn't that good, but still, okay, text I read, that I totally understand women's preference, and that is somehow for them lusty, or that it's comfortable to be in this reacting position. But what I then can't understand or accept is this, that you have to try to not be an easy girl, or somehow try to pacificate also as men, and because this is the point, that, yeah, what I expressed about Soriana, that somehow men also tend to, or maybe want to, or you suppose this of us, you win, that we want to be this one man for a woman, and that it would be traumatic to learn that she's also independent and in this way autonomous, doesn't even need a man in her life. And somehow it has to do with this, but yeah, this is very complicated, and just wanted to express this, that yeah, that this one scene was so great, of course, every time talking to you, and it was okay, of course, you don't have to go on talking with me or go up to the train station, but I just had a feeling you also would have liked it, and really there's no reason why, of course, maybe it was really urgent with your mother, but there's really no reason why would do this. The only explanation is really this, with this easy girl, and that in fact it was audacious, and it really baffled me what you said. And yeah,
that somehow you went too far. You felt you had gone too far. But okay, I mean, with this, it's it just made me think of something that was also in this text. Budget. Yeah, maybe I should go on reading, because this is this has to do with what I expressed right now, but not for so much longer. This text isn't that good, and I have to get back to this imperialism to also provoke you girls, and it will soon also include you, Manita. I am working on this. There can, with this imperialism text, really, it's like a lasso, it's like something to catch to catch my girls, or to provoke you to a point where you can't resist and have to come to me. Of course, yeah, this is what I want. I want to be in the female position, because this way, somehow, is my theory that you can enjoy easier. But for the closing of the program, let's switch back to German now. Ach ja, ich könnte ja mal einen Liebesbrief an sie aufsetzen. Aber andererseits, dann würde sie mich nur kontingent lieben, für die zufälligen Worte, die meine Hirnwindungen da zusammengewürfelt haben. Ich will doch einfach auch mal begehrt werden von euch Frauen. Bitte zeigt mir das nur mal. Ich warte stumm. Und ja, mag sein, so wird es nichts. Aber diese Weise der Liebe ist einfach unfair mit den festen Rollenverteilungen, wo der Mann der Jäger sein soll. Nein, ich will nicht immer vorspielen, ich zerplatzte gleich vor Begierde. Ihr Frauen, ihr seid es doch, die zerplatzen müsst. Immerhin dürft ihr nicht so offen und vulgär über diese schmutzigen Dinge reden. Noch immer erlegt euch die Gesellschaft Zügel auf. Mag sein, diese Zügel sind nur deshalb so, weil wir Männer Angst davor haben, daran zu denken, eine Frau könne schon andere Männer gehabt, gekannt, geliebt haben. Nein, das darf nicht sein. Meine reine Belinda, du bist so makellos, du musst mein sein. Ich mag gar nicht denken, du könntest schon in die Arme eines anderen, feisten, wohlgenährten Mannes gesunken sein. Undenkbar, Igitt. Kulinskow sinkt auf die Knie, er hält diesen Monolog abends in seiner Junggesellenbude. Manchmal wird er so erregt, dass er in diese Phasen kommt, wo nur noch hilft, allen Druck abzulassen, indem er mit sich selbst spricht, sich Vorwürfe macht, alle Begierden loslässt und durch den Mund hinauspfeffert. Also ja, murmelt er und sammelt sich den Kopf in die Hände gestützt. Mit dem Sex ist es was ganz Eigenartiges. So intim, die andere Haut und den Geruch zu kennen und überhaupt diese Transaktion. Aber sie wird die Erkenntnis über meinen Körper doch wohl nicht einfach weiterreichen? Aber ja, doch natürlich, die wird immer weitergereicht. Alle Eindrücke brennen sich in uns ein und markieren uns fürs Leben. Zumal die intensiven, wie im Sex. Die unerklärte Liebe, ist das überhaupt Liebe? Also Belinda müsste zerplatzen, falls sie mir auch so nachsieht oder gar auf meinem Twitter-Profil nachsteigt. Aber sie traut sich nicht, den Druck nach außen zu lassen. Sonst sagt ihr diese vulgäre Gesellschaft, sie sei wohl ein lustvolles Mädchen, das noch die ganze Welt, zumindest die maskuline, vernaschen wollte. Ei, du Frau, wie kannst du so sein und einfach Bock haben auf ein männliches Glied? Das geht ja wohl nicht, denkt sich der eitle Mann. Mein Glied spiegelt meine Größe, mein Sein als Mensch. Und dafür will ich aber nicht geliebt werden. Pfui! Ah ja, das schließt ja den Bogen zurück zu Žižek, da können wir es dann wirklich bewenden lassen. Die Frau soll mich doch für meinen innerlichen Schatz lieben oder auch den typisch männlich-vulgären Dreck, den ich durchs Leben unvermeidlich mitschleppe. Also ich glaube, diese vertragten Eigenheiten der männlichen Psyche muss man in Betracht ziehen, um verstehen zu können, was da alles falsch läuft heute in der Liebe. Und ja, es geht ja noch weiter im Text. Aber ja, ich glaube, das ist ja perfekt hier. Die Frauen sollen sich endlich mal anstrengen, was auf die Leinwand oder aufs Schachbrett zaubern, egal was, aber jedenfalls was, das sie anstrengt und womit sie meiner würdig werden wollen. Genau, das ist ein schöner Satz, der auf der nächsten Seite kommt. Und das ist ein schöner Schlusssatz, finde ich. Also ja, ich bin so verschossen, vor allem in euch zwei Frauen. Manita, ja, du verstehst ja schon ein bisschen besser Deutsch, aber einfach so verschossen, aber trotzdem werde ich eisern an meiner weiblichen Position hier im Podcast festhalten und niemals mehr diese Grenze überschreiten, also zumindest also im sozialen, realen Leben. Niemals mehr will ich da als Mann oder jedenfalls zurzeit nicht so auftreten oder jedenfalls nicht in der direkten, herausfordernden Rolle. Oder was sage ich überhaupt? Ja, es war doch herausfordernd, was die Frauen machen. Aber das macht alles keinen Sinn mit der Herausforderung und Chance. Vor allem, was soll das für eine Begriffsklauberei sein? Da habe ich es gar nicht verstanden, habe es gar nicht geschnallt. Und wenn euch das auch so geht, liebe Leute, liebe Hörer, dann hat das Programm ja seinen Zweck und Sinn erreicht, euch zu verwirren, zu entwirren, naja, ich weiß nicht, euch jedenfalls in den Ohren klingen und sören zu machen und dass ja einfach klar wird, was klar zu sein hat. Es geht zur Sache hier im Podcast, das ist der richtige Akt. Und es gibt keinen anderen Podcaster, geschweige denn Schreiber, der diesen Akt auch so performen könnte wie ich. Und ja, liebe anderen Männer, ihr müsst euch da nicht eingeschüchtert fühlen beim Sex. Ja, da bin ich ja nicht so eifersüchtig und ja, würde euch dazu auch einladen. Jedenfalls ja, in jeder möglichen Konstellation, auch Dreiecks oder Vierecks. Aber ich sag nur, in diesem Bereich jetzt, wo es um den Akt, um den reinen Podcast geht, da will ich wirklich der stärkste Mann sein, der überhaupt, also, ne. Es ist so wie in der gestrigen Folge, die Glitzhaftigkeit, was ich da nämlich in Lilias Augen sah, als sie diesen russischen Podcast hörte und so, und einfach sah ich da, wow, wie kann man sich so freuen darüber, dass ich ihr nur dieses Wort Podcast sagte, ja, ist das ein Podcast, klar, Podcast ist halt schon noch was Exotisches, was Neues, weil die älteren Generationen, die kennen das gar nicht so. Zum Beispiel auch diese sehr liebenswerte chinesische Frau, die ich da traf in der Schweiz. Und das war ein idyllisches Treffen. Und ich referierte ihr dann von meinem Podcast. Und das war noch vor dem 20. April, Anfang April. Und ja, weil mir das alles noch gar nicht klar war, wie ich da auch verstrickt bin in Lilia, deshalb suchte ich da also auch nach einer Frau in der Schweiz. Und aber sie kannte eben noch nicht das Wort Podcast. Und das ist ja aber nicht schlimm und hat auch nichts mit dem Alter zu tun, aber es ist einfach wichtig zu wissen, manche Leute kennen es nicht und vielleicht deshalb löst es auch so einen Funken der Entzündung aus, wenn man jemanden findet, ach ja, der kennt das auch und der weiß, der genießt auch auf die gleiche Weise wie ich. Ne? Der lässt das auch so in die Ohren einrieseln. Und so waren einfach ihre Augen in dem Moment wie Gletscher und das war ganz unglaublich, dass ich einfach ganz gar nicht fassen. Das ist die Glitzerhaftigkeit. Und komm, ich meine, diese Folge war es ja. Das ist ein komischer Druck, der da auf dem Kessel ist und der im Budget irgendwie so die Kolben und die Turbinen und die Dampfzylinder irgendwie am Zischen hält. Am Zischen und Stampfen. Und hoch und hinabschnellen. Und deshalb können wir jetzt auch ein komisches Lied zum Abschluss spielen. Und dieses Lied ist wirklich sehr zynisch oder vulgär. Aber es drückt was wirklich enorm Wesenhaftes über die Liebe aus. Jedenfalls über diese Positionsverschiedenheit, die wir da heute haben zwischen Mann und Frau. Und ich würde es eigentlich lieber nicht spielen. Ich will ja ernsthaft sein in der Liebe, aber dieses Lied ist auch ernsthaft. Es geht auch genau darum. Der Mann ist nämlich so, ja, er nimmt es ja auch ernst mit der Liebe und so, aber darauf halt gestoßen zu sein, auf diese Anforderungen von der Frau, dass sie ihm sagt, du musst mich ansprechen, du musst den ersten Schritt tun. Ja, das stößt ihn halt auch dann darauf zu sagen, ach komm, ja, ich bin auch schon wieder darüber hinaus, das ist auch alles ganz okay mit der Liebe, so theoretisch und so. Ich weiß nicht, was manche sind dann zufrieden mit dem reinen Sprechen, wie ich hier, oder manche dann auch nur, wenn sie einmal Sex haben mit der Frau. Und dann war es das auch irgendwie, das kommt halt in diesem Lied zum Ausdruck von Alligator. Wer ficken will, muss freundlich sein. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht, in die Dunkelheit und entlasse euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ciao, ciao.
Du hast ihn kennengelernt und warst so aufgeregt. Am nächsten Tag hast du's gleich all deinen Freundinnen erzählt. Er ist voll nett und so, meldet sich jeden Tag. Er ist voll anders als die anderen, nicht so ein Mega-Arsch. Ja, und du denkst echt, du könntest seine Freundin sein. Doch er weiß genau, ja, wer ficken will, muss freundlich sein. Denn Frauen täuschen den Orgasmus vor, Männer die Liebe. Und wenn du sagst, das stimmt so nicht, dann kennst du noch nicht viele. Männer lächeln dich so süß an und sie tun immer so nett. Doch das Einzige, das sie wollen, das bist du. Und zwar nackt in ihrem Bett. Nackt in ihrem Bett. Und dann schicken sie dich weg. Weißt du was, ich glaub, das soll einfach mit uns beiden nicht sein, aber ach, ich muss jetzt auch dringend weg. Und jetzt heulst du wieder die ganze Nacht. Ey, was hast du dir da nur schon wieder angelacht? Du denkst, einen besseren Typen kannst du nicht finden. Der ist bestimmt gar nicht so, der hat nur Angst, dich zu binden. Und du denkst echt, könntest seine Freundin sein, doch er weiß genau, ja, wer ficken will, muss freundlich sein. Denn Frauen täuschen den Orgasmus vor, Männer die Liebe. Und wenn du sagst, das stimmt so nicht, dann kennst du noch nicht viele. Männer lächeln dich so süß an und sie tun immer so nett. Doch das Einzige, das sie wollen, das bist du. Und zwar nackt in ihrem Bett. Ich meine, das ist mir jetzt auch unangenehm und es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist halt kompliziert. Ich meine, Frauen, die wollen Liebe und Sicherheit und Kinder, viele Kinder und Zuneigung und Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr und einen Superhelden. Und das am besten in alles in einer Person und zeitgleich. So. Und wir Männer, ich meine, wir wollen doch einfach nur ficken. Und ein bisschen Geschlechtsverkehr und ein bisschen ab und zu mal Sex. Und wenn du zeitgleich mit uns vögeln könntest, wär super. Frauen täuschen den Orgasmus vor, Männer die Liebe. Und wenn du sagst, das stimmt so nicht, dann kennst du noch nicht viele. Männer lächeln dich so süß an und sie tun immer so nett. Doch das Einzige, das sie wollen, das bist du. Und zwar nackt.